Ich steckte tief, sehr tief in Videospielen. Nicht nur die Sims, worüber wir übrigens auch ein Video haben, sondern auch Grand Theft Auto, San Andreas, ich spielte Grand Theft Auto 4, Call of Duty. Ich war als Teenager etwas wild unterwegs.
Du hast gleich die harten Sachen gespielt, ja?
Ja, das habe ich. Ich habe auch ganz viel online gespielt. Wir hatten eine Nintendo Wii, ein Nintendo DS, wir hatten irgendwann auch eine PlayStation und eine Xbox 360, so war das. Meine Eltern gaben mir einen Game Boy Color, als ich noch richtig jung war. Das war der zweite Game Boy, der herauskam damals. Der erste war, glaube ich, nur schwarz und weiß. Also ich wuchs mit dem Zeug auf und dann schaute ich mir Roberts und Manus Folge über Videospiele an, worüber sie darüber sprachen, wer diese Industrie wirklich steuert. Das war ziemlich faszinierend und ich dachte, wow, das ist verrückt. Also sie sind heute hier und berichten uns, was sie herausfanden. Und dann ist auch Jeremy per Zoom dabei, denn er arbeitete in diesem Bereich. Und Jeremy, du beteiligst dich an der Runde. Ein herzliches Willkommen an euch alle.
Schön dabei zu sein.
Danke.
Danke.
Dankeschön.
Hallo Robert, was habt ihr für uns? Wo habt ihr nachgeforscht, um herauszufinden, dass bei dieser Industrie wirklich etwas Finsteres vor sich geht?
Ja, damit wir wirklich verstehen, wer tatsächlich die meisten dieser Unternehmen in der Welt kontrolliert. Nun, wir haben natürlich im Bereich Musik oder Hollywood nachgeforscht. Wir schauten sogar einige Videos von euch über Hollywood an und nutzten sogar einige davon in unseren Musikvortrag. Aber um wirklich zu verstehen, was da vor sich geht, wir erhielten einmal eine Frage zu Videospielen und da dachten wir uns, wow, was für ein interessantes Thema, bei dem man gründlich eintauchen und schauen sollte, wer wirklich hinter dem Spielsektor steckt. Natürlich wissen wir bei der Frage, wer die Welt kontrolliert, dass wir ins 16. Jahrhundert zurückgehen müssen. Wir müssen in die Zeit der Reformation zurückgehen, zur Gegenreformation, als Ignatius
wirklich
dahin gingen wir zurück, um zu sehen, wo das alles anfing und auch um uns die Spur des Geldes anzusehen. Und um uns die Bewegungen in all diesen Märkten anzusehen und wohin sich die Tentakel des Jesuitenorders, der 1540 von Ignatius Loyola gegründet wurde, in dieser Welt überall ausgebreitet haben.
Wow, ich weiß, dass es sehr viel Geld braucht, um all diese Spiele zu machen. Manchmal beschäftigen sie Hunderte von Leuten, um diese Dinge herzustellen, stimmt's? Ich habe mich immer gefragt, also ich vermute, wenn man so viel Geld verdient, steht viel auf dem Spiel. Und ich wunderte mich immer, woher sie all das Geld bekommen, um diese Dinge anzufangen. Also, ich freue mich auf das Gespräch.
Aber wenn man sich die Industrie und die Finanzen anschaut und man sieht, welche wichtige Rolle der Spielesektor in unserer Welt spielt, und man sich beispielsweise Hollywood anschaut, ist das eine etwa 32 Milliarden schwere Industrie. Ja, und wenn man sich die Musik anschaut, dachte ich mir, die Musikindustrie wäre unglaublich hoch, Musik und Hollywood. Aber die Spieleindustrie ist mehr als das Doppelte von Musikindustrie und Hollywood zusammen. Als beide zusammen.
Ja, es wird im Spielesektor fast viermal so viel eingenommen wie bei Musik und Film.
Wow.
Ich habe gehört, dass digitale Schauplätze wie EA Sports Spiele manchmal größer sind als alle Sportarten zusammen. So viel Geld steckt da drin.
Mir war das nicht bewusst. Ich dachte immer, dass Videospiele eine Nische wären. Man hört ja zum Beispiel immer, dass Männer mehr spielen würden als Frauen. Und wenn man Leute trifft, schauen alle Filme. Jeder hört Musik, aber nicht alle spielen Videospiele. Es ist also verrückt, wie viel Geld da kursiert.
Ja.
Ja. Und wer kontrolliert das Geld? Wer kontrolliert all das? Wer kontrolliert die Bankensysteme in der Welt? Wenn man sich das anschaut, vielleicht können wir euch ein Diagramm dazu zeigen. Vielleicht können wir es einblenden. Wenn man sich den Jesuitenorden anschaut, was war dessen Ziel? Das Ziel war, der Reformation entgegenzuwirken. Also das Ziel war, uns in einem System zu halten, in einem babylonischen System. Und daraus versuchte die Reformation zu entfliehen. Aber sie versuchen uns darin zu halten. Also wenn sie die Geldsysteme kontrollieren, wenn sie das Bankenwesen kontrollieren, wenn sie die medizinische Welt kontrollieren, wenn sie die Politik kontrollieren und all die Industriebereiche da draußen, dann haben sie uns genau dort, wo sie uns haben wollen. Also man hat die Templer, die Templerritter, und wenn man hingeht und sich deren Funktion in der Geschichte ansieht, wird man sehen, dass es die Finanzen waren. Das ist wirklich interessant. Und wenn man sich die Ritter von Malta anschaut, woher das Malteserkreuz kommt, wird man sehen, dass es im medizinischen System liegt. Man sieht die Malteserkreuze auf den Rettungswegen. Und auf Verbandkästen.
Interessant.
Nee? Also sie kontrollieren diesen ganzen Bereich. Du wolltest hierzu etwas über die Verbindung zu den Jesuiten sagen?
Ja, noch etwas vorneweg. Wenn wir uns die Welt ansehen, sieht man so viele verschiedene Sachen. Man sieht verschiedene Religionen, man sieht verschiedene politische Parteien und all diese Dinge. Doch am Ende gibt es nur zwei Seiten.
Richtig.
Man mag vielleicht denken, das ist diese Seite, jene Seite und dort noch eine andere. Doch am Ende ist es nur der Teufel gegen Gott. Und eine Seite versucht alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die andere Seite zu vernichten. Und Gott befindet sich dort und beschützt uns und ruft uns aus diesem System heraus, damit wir nicht verletzt werden, Schaden zu nehmen oder vernichtet zu werden, sondern um so wiederhergestellt zu werden, wie er es für uns möchte. Wenn wir das begreifen, werden wir sehen, dass die Jesuiten, also die Leute, die uns von der Bibel und auch von Gott wegbringen möchten, all diese verschiedenen Arten von Taktiken umsetzen, um uns am Ende zu vernichten.
Ja. Und was ist dieses System? Babylon ist ein System der Götzenanbetung.
Jeremy, hast du irgendetwas davon bemerkt, als du in der Spieleindustrie gearbeitet hast? Hast du etwas gesehen, was dich beunruhigte und nervös werden und denken ließ, hier läuft ein Kampf zwischen Gut und Böse ab?
Nun, ich werde euch etwas sagen. Der Produzent schaffte es keine 5 Sekunden, nicht etwas Negatives über die Bibel oder Christus zu sagen. Das ist mir aufgefallen. Das war jetzt nicht wirklich die Industrie, aber eine mächtige Organisation darin. Jedenfalls wollten sie mich, meine Fertigkeiten und Fähigkeiten wirklich rekrutieren. Doch nicht nur deswegen. Sie hatten mir eine ganze berufliche Karriere vorgelegt, wenn ich komplett mitgegangen wäre. Ganz ehrlich, nach 5 Minuten dieses Treffens mit diesem Mann persönlich wusste ich, dass hier etwas sehr im Argen lag. Sehr im Argen.
Also ich weiß, dass ich völlig geschockt gewesen wäre. Ich wuchs nicht mit diesen ganzen Spielen auf. Ich weiß, als wir die ersten Reportagen zu diesem ganzen Thema Videospiele gemacht hatten, ich war wirklich geschockt, wie viele religiöse Ideen es in diese Sachen hineinschaffen. Aber es ist nicht so, dass sie religiöse Ideen als gute Sache bewerben. Es schien einfach so zu sein, dass es immer ein Angriff ist, immer ein Niederreißen. Das sind die Bösen und du musst Magie und Zauberei anwenden, um zu gewinnen. Das ist schon ein Schritt weiter, als nur passiv zuzuschauen, so wie man es bei Filmen macht. Da schaut man einfach nur passiv zu.
Das ist
aber
wahr.
Hier ist es fast tatsächlich so, als würde man diese Entscheidung selbst treffen, dass dieser Charakter dem anderen in den Kopf schießen wird.
Ja, nun, sogar als ich ein Video zu The Sims machte, ich spielte Sims ja jahrelang. Das war eine andere Sache, meine Eltern brachten es mir nahe. Ich weiß noch genau, es war ein holländischer Feiertag, ziemlich ähnlich wie Weihnachten. Und meine Eltern gaben mir eine Raubkopie von The Sims. Es war nicht das originale Spiel, es war wie aus dem Internet gestohlen. Hier, du kannst dieses Videospiel haben. Da kam ich das erste Mal damit in Berührung und machte später das Video über The Sims. Ich zeigte, dass man jetzt seinen Charakter spielen kann als Geist. Also sein ganzes Leben als Geist leben und dabei zu Toten sprechen, wogegen die Bibel ziemlich vehement spricht. Man kann sich mit einem Geist anfreunden und deine Sims können Beziehungen zu einem Geist haben, den Geist heiraten, Selfies mit dem Geist machen. Das ist völliger Spiritismus, aber es ist so gut und harmlos in Zeichentrick verpackt. Und das ist nur eines der Spiele. Es bewirbt auch sehr stark Homosexualität. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, Leute. Marlo, du sagtest, du hast gesehen, was ich zu den Sims gemacht habe, worin ich diese Sachen zeigte.
Genau, ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, das war eines der ersten Videos, die du produziert hast.
Ja, stimmt. In diesem Video zeigte ich auch, dass wenn man einfach die Werbung für die Sims langsamer laufen lässt, sehen kann, wie Lesben sich küssen. Aber man kann es nicht sehen, weil es so schnell geht. All diese Bilder, absichtlich. Aber wenn man es langsam stellt, springt es einem in die Augen. Ziemlich oft. Ja, es gibt einen ziemlich starken Kampf gegen die Religion in Videospielen, würde ich mal sagen. Bei Halo genau das Gleiche. Viele religiöse Themen. Auch bei Assassin's Creed, das ist ein großes Franchise, was viele Leute gespielt haben, mich eingeschlossen.
Und es ist interessant, wie sie einen systematisch zu den finsteren Spielarten hinführen. Überlegt mal, wie es anfing. Mit Snake oder so. Und sogar Snake, Schlange, hatte eine Agenda. Und die Mario Brothers, wisst ihr noch, du erwähntest ja Nintendo. Und dann die Spiele, die man heutzutage sieht. Also wir können euch einige der Titelbilder zeigen. Warcraft. Also die ganze Warcraft-Slogans sind wirklich interessant. Der Zorn des Leichenkönigs, der innere Krieg. Ist das nicht interessant? Der innere Krieg? Gezeiten der Finsternis, Herrschaft des Chaos. Darum geht es. Oder Diablo. Im Grunde ist es
satanisch.
Ja, satanisch.
Ja, Diablo bedeutet Satan.
Du erwähntest Nintendo. Es ist interessant, die Erfinder dieser Konsolen, dieser Marken zu sehen. Wenn man sich Hiroshi Yamauchi anschaut, er war Japaner und was meint ihr, mit wem ist er in der Industrie ins Bett gestiegen, um für sich einen Markt zu schaffen? Mit Walt Disney. Ich weiß, dass du Scotty oder ihr beide Walt Disney ziemlich gut aus Hollywood kennt. Wie er all diese Industrien durchzogen hat. Wie ist das möglich? Wie funktioniert das?
Nun, Walt Disney ist wirklich, und ich denke, dass diese Verknüpfung oft gar nicht gemacht wird. Ich meine jetzt den Otto-Normalverbraucher im Alltag. Da wurde diese Verknüpfung nicht gemacht. Dass durch diese Dinge jedem Zauberei mit Zuckerguss nahegebracht wird. Wir haben in unserer Zeit einen enormen Anstieg an Spiritismus gesehen, sodass die Leute heute keinen zweiten Gedanken daran verschwenden und es sich anschauen. Wirklich, das enthält spiritistisches Zeug? Ja klar, ständig.
Ja, überall.
Ich glaube, die Spieleindustrie geht damit noch einen Schritt weiter. Es steht viel Geld auf dem Spiel und ich bin fasziniert von dem, was ihr hier beisteuert. Einiges von diesem Geld geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Wie seht ihr diese Verbindungslinie bis heute?
Das Geld? Offensichtlich kontrollieren sie alle Bankensysteme. Ich weiß, dass es diesen Mann gab. Ich erinnere mich nicht mehr an den Artikel. Es war Jacob Scheff. Er war einer aus dem 33. Grad und er hatte unter anderem das Sagen über die Bankensysteme in Amerika. Er musste sicherstellen, dass die Bankensysteme dem Orden gehörten, auch wenn man sich BlackRock anschaut. BlackRock mischt im Spielesektor und in Hollywood auch mit. Auch Vanguard und all diese riesen Firmen in der Welt, denen etwa 70% der Welt gehören. Und wem gehört BlackRock wirklich? Doch zurück zu Walt Disney, bevor wir zum Geld kommen. Er hatte eine Mitgliedskarte beim Orden von De Molay. War sehr interessant. Also du kennst De Molay? Da hat man die Jugend. Die Bruderschaft unten an der Basis im freimaurerischen System. Man hat die schottischen Riten und die Riten von York. An einem Ende gibt es der eher esoterische Agenda und man hat das mittelalterliche Rittertum bei den York-Riten. Und die christliche Mythologie und all das. Aber man hat seine Grundlinie und da bringt man es der Jugend bei. Und er war Teil davon. Also Disney war definitiv ein Freimaurer, das wissen wir. Und so laborierte er sich seinen Weg in den Spielesektor. Und das in hohem Maße.
Ja, da werden durch Filme, seine Themenparks und all diese Dinge Vorstellungen aufgebaut, sodass man, wenn ein Spiel herauskommt, mit dem Konzept und den Charakteren vertraut ist. Und dann möchte man es spielen. Ich weiß noch, wie ich mir die Harry Potter-Folgen anschaute, also die Filme. Und danach dachte ich mir, wenn das nur wahr wäre, das wäre so cool. Denn warum würde man keinen Zauberspruch aufsagen wollen, um etwas schweben zu lassen? Es wird so aufregend dargestellt. Als dann die Spiele herauskamen, konnte man diese Charaktere spielen und dann kann man diese virtuelle Sache vor seinen Augen geschehen lassen. Es fühlt sich gar nicht mehr virtuell an. Jetzt ist man Teil davon. Jetzt kann man sein Vermächtnis aufbauen. wie in Hogwarts Legacy. Man kann den Charakter eines Zauberers spielen, der einem durch die Filme nahegebracht wurde.
Das bringt einen von der Realität weg.
Ja, wir waren gerade erst in der Sendung Heritage and Hope zu Gast auf dem Kanal der Bowen-Brüder. Es ist ziemlich verblüffend. Eine der Frauen, die mit uns dabei waren, spielte mit den Harry Potter Büchern herum. Sie war an derartigen Filmen und Geschichten interessiert. Und dann fand sie sich wieder, wie sie einen Kessel für Zaubertränke und entsprechende Souvenirs kaufte. Dann kamen all diese Dinge in ihr Leben, auf die gleiche Weise, wie du es gerade angesprochen hast, Malu. Wäre es nicht cool, wenn ich tatsächlich diese Dinge im realen Leben machen könnte?
Ja.
Wenn man in einen Buchladen geht, scheint es so zu sein, dass die Zauberbücher gleich neben den ausgedachten Geschichten liegen. Und es ist ein ganz leichter Sprung vom Ausgedachten zum sehr realen. Ich denke, das passiert auch bei Videospielen.
Und sie sagte sogar, dass sie anfing, Dämonen zu sehen, als sie all diese Harry Potter Bücher las und ein Dämon hatte sogar ein Messer in der Hand und all diese Dinge. Ja, das ging doch ziemlich unter die Haut. Und so wie er es sagt, bei den Videospielen ist es überall genauso. Es war bei The Sims, die doch so unschuldig schienen, wegen des Zeichentricks. Aber das ist einfach ein vorsichtiges Herantasten. Und noch einmal, ich fing mit Nintendo an. Sowas wie das Spiel mit den 101 Dalmatinern und dann Super Mario Brothers. Und später The Sims. Und dann spielte ich GTA, worin man im Grunde jeden um sich herum umbringt. Aber eine schnelle Frage an Jeremy. Jeremy, was war es bei dir? Was brachte dich zu diesen Spielen und schließlich dazu, an so etwas zu arbeiten?
Also wenn du mich fragst, war das einzige Spiel, womit ich mich super intensiv beschäftigte, Doom. Für den Computer. Ich verbrachte wahrscheinlich Zehntausende von Stunden mit Custom Levels und all dem. Aber ansonsten war ich kein großer Spieler. Ich machte vier Kunstanimationen, die ich online postete. Und dann bekam ich eines Tages eine E-Mail, worin es hieß, ich fange mit diesem Projekt an und so vielen Leuten. Wollen Sie daran mitarbeiten? So war es bei mir, dass ich damit zu tun bekam. Und schließlich stieg ich aus. Ich ging weg und habe seitdem nichts derartiges mehr angerührt.
Du hast Doom erwähnt. Ich erinnere mich, dass ich mit jemandem sprach, nachdem wir die Sendung über Spiele gemacht hatten. Und er sagte, das einzige Spiel, das ihm je Albträume bescherte, war Doom. Er sagte, er spielte es, ich weiß nicht mehr, ob es Doom 1 oder Doom 3 oder so war, aber er sagte, das war so satanisch mit all den Pentagrammen und der Bildgestaltung, die man in diesem Spiel findet. Das verursachte bei ihm Albträume. Er konnte nicht mehr schlafen.
Also ich bekam Albträume. Als ich vor der Sendung nachforschte, was die Top 10 der blutrünstigsten Spiele waren, das war echt krank, was da gemacht wird. Man kann sehen, wie Gliedmaßen abgetrennt werden und das Blut nur so herausspritzt. Es ist einfach krank, was heute passiert.
Das war eines der größten Gründe, warum sie mich anheuerten. Weil sie wussten, dass die Todesanimationen, die ich für all diese Charaktere produzieren konnte, so überzogen waren mit Eingeweiden und all dem. Also, ich hängte mich damals wirklich voll rein, möchte ich sagen. Das war einer der Hauptgründe, warum und wofür sie mich wollten. Es hieß, wir wissen, dass du das machen kannst, die grafische Bildgestaltung.
Das Militär wird mit solchen Ballerspielen trainiert und die in Schulen herumschießen. Wie viele Stunden verbrachten sie damit? 13 Stunden am Tag oder so. Mit Ego-Shooter spielen. Bevor sie tatsächlich in die Schule gingen und diese Morde begingen. Das zeigt einem einfach die Auswirkungen dieser Spiele. Wir wurden dabei über die Jahre so desensibilisiert. Langsam aber stetig desensibilisieren sie uns über die Jahre.
Ja, denn unser Gehirn kann nicht zwischen virtuell und der Realität unterscheiden. Also wenn man so ein Spiel spielt, bei dem man andere erschießt, registriert unser Gehirn das nicht als etwas Virtuelles, was da passiert, sondern es registriert es so. Diese Leute werden jetzt getötet.
Richtig, man hat auch den Bibelvers, der besagt, wenn man wütend auf seinen Bruder ist, dann ist es so, als ob man ihn getötet hat. Also wir wissen, dass die tatsächliche Handlung nicht notwendigerweise bis zum Schießen und Töten weitergehen muss. Aber wenn man genau diesen Geist hat und daraus Vergnügen zieht, oder man das Verlangen hat, dass derjenige stirbt? Ich meine, der Teufel hat diese zeichentrickmäßige Version von Dingen erschaffen, dass wir dadurch diese sündigen Dinge tun. Aber in Wirklichkeit ist es auch unser eigenes Gehirn, das nach diesen Dingen ebenfalls Verlangen hat. Ich denke, wenn man sein Leben nicht wirklich nach Gottes Bitten ordnet, und ausrichten möchte, würden die meisten Christen sagen, ich möchte diese Art von Spielen nicht spielen.
Und diejenigen, welche diese Spiele erschaffen, wie Nintendo oder, wer war der andere nochmal, Akio, er erhielt so viele Preise, er kam von Sony, der PlayStation. Akio Morita, auch ein Japaner, all diese Erfinder wurden von der Queen für ihren Beitrag für die Gesellschaft zum Ritter geschlagen. Sagt mir, welchen Beitrag sie für die Gesellschaft leisteten. Und was sind die Royals? Wieder einmal dem Jesuitenorden, dem Papsttum untertan.
Ja, dein Vater hat ein Video dazu, stimmt's? Ich erinnere mich, es gesehen zu haben. Ich denke, es war aus der Serie von Malta nach Kreta oder von Kreta nach Malta.
Ja, von Kreta nach Malta.
Ich glaube, das kam in dieser Serie, wenn ich mich nicht irre.
Oder es könnte auch aus Die Reformation neu entfachen sein. Eine von beiden. Worin er feststellt und zeigt, wie der Thron von England in Wirklichkeit vom Papsttum zurückgemietet wurde.
Wo haben wir das sonst noch? In der Bibel. Erinnert ihr euch an Jehu, den König von Israel, der dem König von Assyrien untertan war? Also er konnte in seinem Bereich herrschen, aber er war dem König untertan. Das haben wir in der Welt. Es ist nichts anderes, Neues unter der Sonne.
Ja, und es ist ziemlich schwierig, diese Verbindung zwischen den Jesuiten und der Spieleindustrie oder zwischen den Freimaurern und der Spieleindustrie zu finden. Es gibt dazu nicht viel Belastendes auf Papier. In den Spielen kann man den Symbolismus und derartige Dinge sehen, aber die tatsächliche Verbindung war ziemlich schwer zu finden. Wir suchten und suchten bei unseren Recherchen und schließlich stolperten wir über einen Artikel in der Zeitschrift Chicago Catholic, der interessant war, denn die Überschrift lautete: Wie ein Spieledesigner Jesuit wurde und schließlich in einem anderen Spiel über Weltraumreligion schrieb. Im Artikel heißt es weiter, dass er gerade unterwegs war, es war mitten im Verkehr und er wurde wegen irgendetwas ärgerlich. Und dann dachte er darüber nach. Ja, aber das ist nicht richtig. Er wollte geistig sein, also wie konnte er im Verkehr wütend über andere werden? Der Artikel beginnt hier. Diese Erfahrung schickte Liesegang auch auf eine spirituelle Erkundung, die ihn schließlich dazu führte, seine Arbeit als Designer von Spielen wie Fallout und Skyrim zu verlassen und den Jesuiten beizutreten, dem gleichen religiösen Orden wie Papst Franziskus. Dann ging er hin und fragte nach, wie er ein Mitarbeiten bei Spielen mit der Mitgliedschaft im Jesuitenorden vereinbaren könne. Im nächsten Teil des Artikels heißt es, seine Arbeit an Starfield, das Spiel, das er damals entwarf, führte zu Fragen, ob das Entwerfen von Spielen Teil seines zukünftigen Dienstes sein könnte. Jesuiten haben eine lange Geschichte, in Künsten oder als Schriftsteller zu arbeiten. Der gefeierte Verfasser von Bühnenstücken, Bill Kane, der auch für die jetzt abgesetzte Fernsehserie House of Cards schrieb, ist ein Jesuitenpriester. Jesuiten haben sich auch in der Astronomie, der Bildung und anderen Tätigkeitsbereichen hervorgetan, so Jesuitenpate Tom Rees, ein Kolumnist für Religion News Service. Rees sagte, dass Jesuiten eng mit ihren Oberen zusammenarbeiten, um den passenden Platz für ihren Dienst zu finden. Dann sagte er, eine jesuitische Beteiligung muss zu einem Mehrwert führen. Also er ging zurück in den Spielesektor. Und wenn man ein Jesuit ist, muss es etwas von Wert in der Arbeit geben, die man macht. Und wenn man sich den Grund ansieht, warum die Jesuiten entstanden, um der Reformation entgegenzuwirken, ist das der gleiche Wert, den er hinzufügen muss. Also in diesem Spiel, das er da entwirft, muss er diesen Wert hinzufügen, der Reformation entgegenzuwirken.
Wisst ihr, es ist schon ein paar Jahre her, da veröffentlichten wir eine Reportage, in der es um die Serie The Chosen ging. Dann machte ich dieses Jahr eine Nachfolgereportage über The Chosen. Und die sehr unverhohlenen Verbindungen zu Geheimgesellschaften, wenn man sich das näher anschaut, hauptsächlich Jesuiten, aber auch wie sie mit Freimaurern und Tempelrittern verbunden sind. Und in dieser Reportage verwendete oder zitierte ich diese Studie, die von einem Professor durchgeführt worden war. Ein Professor für Theater in Los Angeles oder so. Er schrieb tatsächlich über die Geschichte, wie die Jesuiten anfingen, in Hollywood mitzumischen. Und er spricht darüber, wie es offensichtlich mit dem Jesuitentheater anfing. Und der ganze Zweck davon war, wie er zitierte, dass sie versuchten, das Theater dazu zu benutzen, um die Menschen zum Katholizismus zurückzubringen, hauptsächlich die Protestanten, denn das war das eigentliche Ziel der Jesuiten. Er schrieb auch darüber, wie den Jesuiten damals das Genre völlig egal war. Alles wäre recht, solange es zweckdienlich war, ihr Ziel zu erreichen, die Menschen wieder zum Katholizismus umzustimmen. Sogar wenn Gewalt vorkam oder Liebesgeschichten oder Sex, es spielte keine Rolle. Sie konnten alles nutzen, solange sie nur ihr Ziel erreichten.
Ja, der Zweck heiligt die Mittel, ist genau das Zitat dafür. Auch im großen Kampf. Erinnert euch an diese Geschichte mit den Online-Spielen, wie heißt es nochmal? Avalon.
Ja.
Also sie finden Trost darin, Online-Spiele wie Warcraft und das alles zu spielen. Da gab es Avalon. Ich denke, er war ein kränklicher Junge, er starb im Alter von 25, aber es gab diesen Riesenartikel in den Nachrichten darüber, wie er Trost in Online-Spielen fand und sich dabei selbst entdeckte und Liebe und all das im Online-Spielen fand. Aber er spielte dabei Warcraft und brachte Menschen um. Er hat Online-Beziehungen zu Menschen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist gut. Das ist eine gute Sache.
Wirklich traurig. Für mich ist es traurig, dass Gott dieses wunderbare Geschenk des Lebens gab und auch Beziehungen. Ich meine, darüber sprechen wir hier doch. Ich möchte nicht Beziehungserfahrung sagen, aber wir leben doch dieses Leben aus, dass wir unseren Mitmenschen, unseren Geschwistern helfen müssen, andere weiter zu lieben. Ihnen dabei zu helfen, ihren Schmerz und ihr Leid zu erleichtern. Und hier haben wir diese wirklich merkwürdige Aktivität, dieses Gegenposition zum Helfen. Wir wollen dabei zerstören und es geht darum, dass ich einsammeln und vermehren muss, so viel Geld wie nur irgendwie möglich, mehr als andere. Und sogar auf einer körperlichen Ebene ist es dieser Spieleindustrie egal, dass Menschen 8, 9, 10 Stunden mit etwas verbringen, was ihrer Gesundheit nicht zuträglich ist.
Richtig.
Es ist mehr so, dass Menschen dabei wirklich zerstört werden, indem sie diese Dinge spielen. Es bringt kein Glück oder Zufriedenheit. Ich meine, in einem dunklen Raum zu sitzen und auf einen Bildschirm zu starren. Wenn man sehen würde, dass ein Tier das macht, würde man meinen, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt.
Ja, das ist wahr.
Warum starrt es 12 Stunden am Tag immer auf diese Kiste, stimmt's?
Ja.
Also das kann für unser Gehirn nicht gut sein.
Ja, bin da ganz deiner Meinung.
Ich möchte da noch etwas anfügen. Diese 8 bis 12 Stunden. Wo sind die Eltern? Wo sind die Eltern bei all dem? Hm. Also, das ist definitiv ein Symptom für den Zusammenbruch der Gesellschaft, bei dem die Familie sich auflöst. Gib dem Kind ein Videospiel und halt es beschäftigt. Stimmt's? Ich frage mich, wohin das in einer oder zwei Generationen hinführt. Das verrät schon sehr viel über die erste Welt. Das sagt sehr viel über die erste Welt aus. Zeitersparnis und wie man mit Zeit umgeht. Was werden wir für die jungen Leute in der nächsten Generation produzieren?
Die Eltern sind doch das Videospielesystem. Darauf läuft es doch hinaus.
Und die Designer und Entwickler stellen tatsächlich Psychologen an, um das Spiel attraktiver zu machen, damit mehr Stunden mit ihrem Spiel zugebracht werden. Damit sie die Leute immer mehr in ihre Agenda, in ihr Spiel hineinbekommen, sodass sie mehr Geld verdienen können. Die Bibel ergibt immer mehr Sinn, wenn sie sagt, dass das Geld die Wurzel allen Übels ist. Darum dreht sich hier alles, ums Geld verdienen, was dadurch beigetragen wird und das Geld. Bill Gates wurde auch zum Ritter ernannt. Er war an Xbox beteiligt. Er war der Gründer von Microsoft.
Microsoft?
Ja, genau. Also irgendwie sind die alle im gleichen Teich und spielen alle zusammen dieses Spiel.
Wir hatten auch ein Video, das jemanden zeigte, der Fortnite spielte. Ich glaube, ihr habt auch ein Video über Fortnite gemacht. Aber der Knabe ging 2 Jahre lang nicht zur Schule, weil er dauernd Fortnite spielte. Wenn jemand kam, um mit ihm zu sprechen, war er mit Spielen beschäftigt. Er legte die Spielekonsole nicht mal weg. Und wenn die Eltern das Internet abdrehten oder die Konsole abdrehten, wurde er aggressiv, körperlich gewaltsam. Er fing an, seine Mom zu schlagen. So sehr wurde er in diesen Spielesektor hineingezogen.
Besonders Fortnite war für mich eine Art Schock, denn es war ja so auf diese Zeichentrickwelt ausgelegt. Wenn das realistisch gewesen wäre, hätte es die Leute eher abgestoßen oder alarmiert. Aber die Tatsache, dass es diesen quasi spielerischen Anstrich hatte. Ich weiß noch, wie Keith, jemand von unserem Kanal, einmal sagte, wenn du diese Spieler, die du da tatsächlich zu erschießen versuchst, nimmst und du der Letzte bist, der noch stehen bleibt, und du sie mit deinen Familienangehörigen austauscht, also dass diese kleinen Charaktere im Spiel deine eigene Familie wäre, würdest du dich da anders fühlen? Was, wenn es biblische Charaktere wären? Wenn einer davon Jesus wäre, würdest du dich dabei wohlfühlen, hinzugehen und ihn zu erschießen?
Ja.
Und dann versuchst du, über seinem toten Körper zu tanzen? Ich denke, dass daran etwas sadistisch falsch ist.
Er sagte sogar, was wäre, wenn es eine Gruppe von Babys wäre?
Ja, wenn es ein paar Babys wären. Wenn man das Aussehen oder den Kontext verändert, dann würden, wie ich denke, die meisten Leute sagen, ja, das ist nicht richtig, das ist eklig. Aber man reitet auf diesem schmalen Grat. Naja, es ist Zeichentrick und es ist nur zum Spaß. Aber man bringt dabei Leute um und versucht, der letzte Überlebende zu sein. Und für mich ist das einfach kein himmlischer Charakterzug.
Ja.
Nein, ganz und gar nicht. Wenn wir schon von Fortnite sprechen, interessanterweise ist das von Epic Games. Und auch sie fügen sich ein. Alle sind sie integriert. Also Walt Disney, dazu heißt es hier, unsere aufregende neue Verbindung mit Epic Games wird Disneys Lieblingsmarken und Franchise mit den ungeheuer beliebten Fortnite in einem verwandelten neue Spiele- und Unterhaltungsuniversum zusammenbringen. Also alles ist integriert. Man hat es, dass der Beginn eines Spieles in Filmen dargestellt wird und auch andersrum.
Ja, der Artikel fährt weiter fort. Das markiert Disneys allergrößten Zugang in die Welt der Spiele und bietet beachtliche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion.
Ja, also, wenn man noch etwas tiefer darauf eingehen möchte, schaut man sich die schottischen Riten und die Riten von York an. Wenn man in einen Tempel der schottischen Riten geht, ich bin mir sicher, dass ihr davon schon gehört habt, wird man sehen, dass der Symbolismus wirklich interessant ist. Du sagtest, bei Doom und all diesen Bereichen, da hat man diesen Symbolismus. Aber in diesem schottischen Riten hat man das Zeichen von Anu. Und dann hat man ganz oben den Sonnengott Shamash. Es ist die Herrschaft über das Böse. Wenn man sich das größte Zeichen von Anu in der Welt anschaut, befindet es sich in der Vatikanstadt.
Oh, wow.
Also, du meinst das Sonnenrad auf der Mitte des Platzes?
Ja, wenn man es sich anzieht, sieht man das Zeichen von Anu, das Kainzeichen.
Sie sind alle miteinander verbunden. Das ist etwas, was ich auch in dieser zweiten Reportage zu The Chosen erklärte. Tatsächlich half mir dein Dad mit seinen Videos, das zu verstehen. Aber es fing wirklich mit den Tempelrittern an. Und dann, wenn man sich Albert Pikes Buch Morals and Dogmas anschaut. Also Albert Pike war ein 33-Grad-Freimaurer, der dieses Buch schrieb. So wie wir als Christen die Bibel hochschätzen und sagen, das ist unser Buch und unsere Literatur, das bedeutet dieses Buch im Grunde für sie. Und Albert Pike schreibt darin über die Tempelritter, die in den Untergrund gehen sollten. Nein, sie verwandelten sich tatsächlich später in die Freimaurer. Und die Tempelritter entstanden ebenfalls als ein Ritterorden der katholischen Kirche. Es fing damit an, die Gegnerschaft zu unterdrücken, Pilgern auf ihrer Reise nach Jerusalem zu helfen, um die Pilger zu beschützen. Und schließlich wurde es etwas, bei dem jeder unterdrückt wurde, der etwas gegen den römisch-katholischen Glauben sagte oder dagegen aufstand. Wieder ein weiterer Orden, der einfach das Gleiche tat. Und wieder, sie verwandelten sich später in die Freimaurerei und gingen in den Untergrund.
Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was es in der Vergangenheit gab, hält noch weiter an. Und wir bewegen uns auf ein Klima oder besser einen Höhepunkt zu, bei dem alles ein Ende finden wird. Doch Satan macht dabei eines so meisterhaft. Er schafft all diese Umgebungen, in denen man irgendwie Selbstwert spüren kann. Wenn man ein Videospiel spielt, kann man Dinge vollbringen, die man im wahren Leben nicht vollbringen kann. Man kann ein Footballstar sein, man kann der Beste im Militär sein, der höchste Offizier. Suche es dir heraus. Du kannst es in diesem Spiel erreichen. Und dann empfindest du dieses Gefühl von Selbstwert. Man muss also nicht hinausgehen und etwas tun. Man muss sich nicht hinsetzen und die Bibel lesen. Man muss sich nicht anschauen, welche Identität man in Christus hat. Man kann einfach sein, irgendjemand sein. Da gibt es keine Dringlichkeit, kein Drängen zu mehr. Entspann dich einfach, sei wer du willst.
Es ist eine falsche Gewissheit.
Ja.
Eine falsche Sicherheit und alles ist getarnt. Ich meine, wenn man zu jemandem wird, wie du sagst, im Militär oder wo auch immer, kannst du ein Freimaurer werden. Aber in den unteren Ebenen hat man keine Ahnung, was da vor sich geht. Erst wenn man aufsteigt und sobald man im 32. Grad ankommt, ist es zu spät. Und wenn man im 33. Grad ist, ist das ein signifikanter Beitrag zur Gesellschaft. Deshalb sind die meisten von ihnen wie Bill Gates 33 Grad Freimaurer. Sie haben diese Entscheidung getroffen. Sie wissen, was sie tun. Sie sind sich dessen bewusst, was sie dabei zu Satans Spiel beitragen.
Mhm. Ein paar Monate, nachdem dieses Projekt begann, setzte der Produzent sich mit mir hin und sagte, also wir haben etwas sehr, also normalerweise rede ich nicht über dieses Zeug, aber er sagte, wir haben etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Das Spiel wird gut laufen. Du wirst einen Haufen Geld verdienen. Wir sind uns sicher, dass du Karriere machen wirst. Und dann sagt er zu mir, was möchtest du wirklich? Was möchtest du wirklich? Möchtest du schicke Häuser? Möchtest du Autos? Willst du Frauen? Möchtest du Yachten? Möchtest du Flugzeuge? Was möchtest du wirklich? Dann fragt er mich, ob ich meine Seele für noch größere Möglichkeiten wie diese verkaufen würde. Also ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber das passierte wirklich. Ich lachte und fragte, wovon sprichst du? Also sogar wenn ich eine Seele hätte, warum sollte ich sie dir für irgendetwas verkaufen? Und er lachte und klopfte mir auf die Schulter und sagt, denk einfach mal drüber nach. Mach das einfach mal. Und das kam nie wieder zur Sprache. Es kam nie wieder zur Sprache, obwohl er bei allen möglichen Sachen im Laufen des nächsten Jahres dabei war, als ich dort war. Aber das passierte. Und ich glaube es. Ich glaube das unbedingt, wenn ich diesen Kaninchenbau hinuntergegangen wäre, wer weiß, wohin es mich geführt hätte. Oh Mann, ich wollte das nur einwerfen, weil du das sagtest. Bei all dem gibt es Ebenen. Ich meine, die wollten mich.
Da muss man sich doch nur in der Gegenwart umschauen. Schau dir einmal Katy Perry in diesem Interview an, in dem sie sagt, nun, der Kerl kam zu mir und fragte, möchtest du Ruhm, möchtest du Geld? Und dann sagte sie, und ich verkaufte meine Seele dem Teufel. Haha, das ist wirklich cool.
Ja, das ist es. Da gibt's diese Videos mit diesen Promis, die im Grunde sagen, oh ja, da gibt es jemanden hinter dem Vorhang und die meisten Leute denken dann, ja klar, was sonst noch? Aber es ist ganz anders, wenn das direkt an deinem Tisch passiert und dich jemand anstarrt. Das ist eine ganz andere Sache.
Wir machten vor kurzem ein Video mit einer Dame, die in der Karibik aufwuchs. Und ihr Vater war ein hoher Voodoo-Priester, ganz weit oben. Und als ihr Vater starb, sollte sie als nächstes übernehmen. Sie wurde dazu erzogen, die nächste Voodoo-Priesterin zu sein. Sie führte selbst Unterhaltung mit Satan. Sie dachte, Satan sei ein Freund. Ihr Vater hatte Unterhaltung mit Satan geführt und sie sagte, da waren sehr viele Prominente, Politiker, sogar aus den USA, die kamen und Satan Opfer brachten durch ihren Vater, sodass sie berühmt werden konnten. Und ihr Vater sagte ihnen sogar, das müsst ihr in euren Texten schreiben, das ist Teil der Abmachung. Also wir wissen, dass das real ist. Doch jetzt, also Gott sei Dank, ist sie eine Christin. Sie übergab ihr Leben Jesus und sie hatte noch viele Jahre später mit dämonischem Zeug zu tun, aber Gott gab ihr den Sieg darüber und beschützte sie. Aber das ist echt, das ist eine reale Sache. Sogar die Schwester von Beyoncé, richtig? Es gab da dieses Interview auf YouTube von einem Hexer, der Christ wurde, und er sagte, dass er auch irgendwo in einem dieser Länder gewesen war, nicht in den USA, wo er in diesem Hexen- und Voodoo-Laden arbeitete. Und Beyoncés Schwester kam herein und wollte einige Utensilien kaufen. Also wir wissen, womit die sich befassen.
Sie müssen Teil dieser Ordnung sein, um transparent zu sein. Die lachen, die täuschen uns derart, dass wir keine Ahnung mehr haben, was da abläuft. Sie haben all den Symbolismus, den man auf der Seite der schottischen Riten hat. Dieser Symbolismus, der ist einfach überall auf der Welt.
beim linguistischen Programmieren, auch das Programmieren in Zeichentricksachen und alledem. Also mein Sohn schaut ab und zu mal fern, aber ich bin sehr vorsichtig, was er sich da anschaut. Wenn man dann diesen Symbolismus sieht, oh weia, ich erlaube ihm nicht, sich das anzusehen. Denn ich weiß, was da abläuft, und ohne dass man es weiß, holen sie sich die Kinder. Sie werden da hineingezogen.
Ja, und es findet nicht nur passiv statt. Ich glaube, es funktioniert auf beiden Seiten des Zauns gleich. Ich glaube nicht, dass man nur, weil man sich diesen einen Bibeltext anhört, ganz plötzlich sagt, oh, ich bin jetzt ganz für Gott. Stimmt's? Es baut sich doch auf. Man versteht und lernt über die Herrschaft Gottes und die Welt, die Gott für uns erschaffen hat. Je mehr Informationen man darüber hat, desto mehr verfestigt sich das im Kopf. Und ich glaube, das gilt auch für die andere Seite. Ich denke nicht, dass es das eine Videospiel ist, womit du bei Satan unterschreibst. Aber es ist diese Gewohnheit im Alltag, das ständige darauf zurückkommen. Und es wird immer schlimmer, immer mehr, immer verrücktere Spiele, verrücktere Themen in diesen Spielen. Und ich denke, diese Kinder, junge Leute und sogar Erwachsene sind sich nicht bewusst, ich glaube, die Mehrheit der Leute ist in ihren 30ern, die auch manchmal diese Spiele spielen. Es ist einfach diese gewohnheitsmäßige Sache. Aber wenn man Gott eine Chance geben würde, diese Daniel-Challenge annehmen würde, 40 Tage werde ich einfach Zeit mit dir verbringen, Gott. Schaut es euch einfach an. Das sage ich auch immer jüngeren Leuten, die davon ausgehen, dass ihnen das überhaupt nicht schadet. Dann frage ich, habt ihr es jemals probiert? Einfach eure Aufmerksamkeit und Zeit Gott zu geben und schaut, wie sich das auf euch auswirkt? Ich glaube, dass es einen wirklichen Beweis im mentalen Denken gibt, eine Klarheit, wenn man diese Zeit tatsächlich mit Gott verbringt, anstatt dass man einen Monat damit verbringt, jeden zu erschießen und umzubringen. Zwischen diesen beiden Dingen gibt es einen großen Kontrast. Wenn ihr noch unentschlossen seid und Fragen habt, gebt Gott doch eine Chance. Probiert es aus und ihr werdet sehen, dass es sehr anders ist.
Ich möchte noch etwas anfügen, weil du Daniel erwähnt hattest. Also im Grunde verbinde ich das. Also ich bin sogar hier und spreche mit euch. Es war im Sommer 2015. Ich wurde von Irland aus eingeladen, in Vancouver zu leben und am Projekt zu arbeiten. Ich war erst ein Jahr dort, als ich es nicht mehr aushielt. Wisst ihr, da lief alles Mögliche ab. Also ging ich wieder zurück nach Hause. Es war im Sommer 2015 und ich arbeitete immer noch an dieser Sache. Also ich machte mich bereit für eine lange Nacht, in der ich zeichne. Ich gehe zu YouTube und ganz oben bei den Empfehlungen befindet sich ein Video von Amazing Facts. Es gibt keine plausible Erklärung, warum das überhaupt da war. Ich schaute mir nie christliche Videos an. Ich sah mir nie irgendetwas derartiges an. Natürlich zum damaligen Zeitpunkt in meinem Leben. Ich hinterfragte vieles ernsthaft und auch alles, was so ablief. Und da ist dieses Video von Amazing Facts, ganz speziell vom Buch Daniel und all dem. Darin zeigt Doug Batchelor auch all die Bilder von Petersdom und unseren Regierungsgebäuden. Die gleiche Ästhetik und all solche Sachen. Ich sah mir dieses Video an und ich kann sagen, dass mein Leben vor und nach diesem Video sehr anders war. Also das haute mich um. Das haute mich einfach um. Die Prophezeiungen von Daniel und all das. Nun damals, und ja, jetzt sitze ich hier und spreche mit euch. Und an alle, die zuhören und vielleicht auch unentschlossen sind, gebt ihm eine Chance. Nichts wie ran. Ihr müsst es selbst ausprobieren. Ihr werdet es sehen, das sind keine Märchen, überhaupt nicht. Bisher war es eine interessante Reise. Sagen wir es einmal so.
Ja, dazu wollte ich sagen, wir müssen wirklich gut auswählen, wie wir unsere Zeit verbringen. Und das wird uns formen. Verbringen wir unsere Zeit mit dem Wort Gottes? Und ja, wenn man keine Zeit mit der Bibel verbringt, ist es langweilig, es auch nur in Erwägung zu ziehen. Man ist so eingekapselt in die Dinge dieser Welt und wir sind alle sündige Wesen. Jeder von uns, auch alle, die rund um diesen Tisch sitzen. Alle müssen wir uns bewusst sein, womit wir unsere Zeit verbringen. Auch ich, wenn ich abends allein im Bett sitze, schaue ich mir, wie heißt es nochmal?
TikTok.
Ah ja, TikTok, danke. Ja, da schaut man sich TikTok an und es geht um Tiere, Hund, Katzen, Maus, was auch immer. Beim nächsten denkt man sich, okay, das ist doch irgendwie interessant. Und dann wird man gepackt. Und ganz plötzlich hat man eine Stunde damit und keine Zeit mit Gott zugebracht und denkt sich, Ich bete noch mal kurz zu ihm und dann lege ich mich schlafen. Dann wacht man regelrecht in einem Sturm auf. Jeder ist davon am Morgen betroffen. Es wirkt sich auch auf einen selber aus, nur weil es an der bewussten Auswahl gefehlt hat.
Nachdem ich angefangen hatte, die Bibel zu lesen und zu Christus gekommen war, war ich davon überzeugt, dass Videospiele nicht die richtige Richtung wären. Aber im Laufe der Zeit überzeugt man sich selbst. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Vielleicht sind ja die Ballerspiele nicht so gut. Ich spiele nur Sportspiele. Die richtig schlimmen Sachen mache ich nicht. Nur ein Sportspiel. So fängt es an, und bevor man sich versieht, ist man zurück bei den Dingen, die man nicht mehr spielen wollte und sollte. Oder man spielt beispielsweise Sportspiele und nach der Arbeit fängt man an, ein paar Runden zu spielen und dann denkt man, dass man nur noch das nächste Rennen noch schaffen möchte oder das nächste Tor oder das nächste was auch immer. Und bevor man es merkt, sitzt man die halbe Nacht da, hat nicht geschlafen und lässt die Bibel aus, weil es jetzt ja wichtiger ist, seinen Schlaf zu bekommen, denn morgen muss man wieder zur Arbeit. All das bringt einen von Gott weg. Und während das uns von Gott wegbringt, möchte Gott, dass wir einen edleren Charakter haben. Er möchte, dass wir reine Gedanken haben. Er möchte, dass wir unerschütterliche Prinzipien haben. Doch wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen, wenn wir nicht in der Bibel lesen, sondern Zeit mit all diesen anderen Dingen verbringen, wird es nicht leicht werden, einen edlen Charakter zu haben, um ein guter Mensch zu sein.
Da kommt noch ein anderes Element dazu, nämlich Gewinnen und Verlieren. Geht es in einem Spiel nicht immer um Gewinnen und Verlieren?
Oh ja, das ist wahr.
Mir ging es genauso. Mir machte StarCraft wirklich Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr je von Brood War gehört habt. Das ist ein Strategiespiel. Oh Mann, ich weiß das noch gut. Mir würde es wahrscheinlich immer noch Spaß machen, wenn ich es wieder spielen würde. Da gäbe es die Alliance, die Hybriden und die Menschen. Dann baut man Stützpunkte und greift an. Und danach, wenn ich das Spiel spielte und verlor und mich jemand nur schief anschaute, wurde ich so wütend. Ich denke, ich schlug auf den Tisch oder so etwas. Aber das war nach meiner Bekehrung. Und meine Frau fragte, was ist heruntergefallen? Was ist kaputt gegangen? Das war mir so peinlich. Nichts, da ist nichts runtergefallen. In der Nacht lag ich bis Mitternacht schlaflos im Bett und dachte nach. Dann stand ich auf, das war ein 32-Gigabyte-Spiel, und fing an zu löschen. Ich löschte alle meine Spiele wegen dieses Wettbewerbsdenkens. Man muss sich doch nicht all diesen Dingen aussetzen. Warum sollte man das tun?
Ja, ich denke, was mich angeht, ich persönlich bin auch davon überzeugt. Also, wir waren daran gewöhnt, ein Nintendo Wii zu haben. Also, das Erste mit der Steuerung, die man halten musste und so weiter, das kam immer zusammen mit den Standardspielen von Wii Sports. Ich denke, dass ein Bowling mit dem Nintendo Wii grundsätzlich nichts Schlechtes ist oder wenn man mit dem Nintendo Wii Tennis spielt. Aber ich glaube, dass in mir folgender Gedanke heranwuchs. Wenn Jesus bald wiederkommt, und ich denke, dass er extrem bald kommt, ich denke, dass die Wiederkunft praktisch schon um die Ecke lugt, so wie sich zur Linken und Rechten die Prophetie erfüllt. Warum sollte ich dann nur eine Stunde oder auch nur 30 Minuten damit zubringen, ein Videospiel zu spielen, wenn ich die Zeit damit verbringen könnte, anderen von Jesus zu erzählen oder etwas über Jesus zu lernen, anderen Gutes zu tun, wisst ihr, irgendetwas Produktives, etwas, wobei auch mein Charakter wächst. Ich weiß nicht.
Ein Buch lesen.
Ja, lies ein Buch, mach was im Garten, lerne etwas. Also das wurde für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe seit Jahren kein Spiel mehr gespielt. Aber ich wurde noch von anderen Sachen überzeugt, zum Beispiel, wie ich meine Zeit am Handy verbringe, Zeit in den sozialen Medien, wie ich Zeit auf YouTube verbringe, wobei ich dachte, ja, Herr, wenn du so bald kommst, warum sollte ich meine Zeit damit verbringen wollen? Wenn ich doch möchte, dass mein Herz bereit ist, ich möchte für deine Wiederkunft vorbereitet sein. Also ich denke, dass es wirklich so ist. Wir leben in einer ganz anderen Zeit und uns muss das bewusst sein, dass Jesus an unser Herz appelliert und sagt, komm und verbring Zeit mit mir. Und ich denke mir, wenn es mein Herz, wenn es mich noch nach Videospielen, YouTube oder sozialen Medien verlangt, dann muss ich wirklich vorsichtig sein, dass das nicht zu falschen Göttern in meinem Leben wird. Denn wenn mein Herz mehr Sehnsucht nach dieser Sache hat als nach Gott, dann gibt es ein Problem. Und wenn ich im Himmel kein YouTube, kein Facebook, keine sozialen Medien habe, dann muss ich willens sein, es jetzt aufzugeben. Denn wie könnte ich sonst den Himmel genießen, wenn ich dann dieses Empfinden hätte, oh Mann, alle meine kleinen Lieblingsbeschäftigungen gibt es hier nicht.
Du sprichst einen interessanten Punkt an. Wenn man damit groß wird, seine Bibel zu lesen, sogar ich, der als kleines Kind all diese Geschichten las.
Richtig.
Und man das dem Kind wegnehmen würde, hätte es dann einen Tobsuchtsanfall? Aber wie ist es bei Videospielen? Wenn man die wegnimmt, kann man die Anziehungskraft und das Verlangen danach sehen.
Ja.
Nun, Kinder sind Kinder. Sie sehen die aufregenden Farben und die spannenden Herausforderungen. Ich denke, dass wir sie dieser kostbaren Momente berauben, besonders wenn sie klein sind und ihr Gehirn in diesen prägenden Jahren so formbar ist. Da sollte man ihnen wirklich gesunde Dinge vorsetzen, was ihr Heranwachsen fördert, ob jetzt geistig oder körperlich. Wir sind nicht dazu gemacht, lange Zeit drinnen zu verbringen oder da zu sitzen, nichts zu machen und dazu Junkfood zu essen.
Richtig.
Das hört sich nach Sodom und Gomorra an, Müßiggang. Das war tatsächlich einer der Gründe für die Zerstörung.
Mm.
In Römer 7 heißt es, dass wir uns immer dem Bösen zuneigen, wie die Schwerkraft. Es ist auch unsere Aufgabe, gegen diese Triebe anzukämpfen. Wie ich sagte, TikTok und dann kommt man ins Fahrwasser. Ich meine, was macht man, wenn man aufsteht? Und oft bete ich nicht zuerst. Moment mal, ich muss meine E-Mails für die Arbeit checken. Oder dieses oder jenes. Und dann geht man das nochmal durch und man hat gar nicht gebetet und befindet sich wieder in diesem Zustand. Man muss es fast militärisch geplant machen. Man muss es in einer religiösen Spannung tun.
Es ist schon ohne diese Einflüsse so schwierig, einfach zu versuchen, das Richtige zu tun. Warum sollten wir dann hingehen und es uns noch schwerer machen wollen? Warum sollten wir diese Spiele hereinlassen wollen? Warum sollten wir diese Türen aufmachen wollen, um es für uns eine noch größere Herausforderung werden zu lassen?
Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Du wirst es nicht glauben, der Pfad in die Vernichtung ist attraktiv. Aber wähle dir, stelle dich an diesen Weg und schau. Okay, der andere bringt vielleicht nicht so viel Spaß mit der Natur, die ich habe, wegen des Sündenfalls. Aber der breite Weg sieht attraktiver aus. Aber was möchte ich denn? Möchte ich tot oder leben? Diese zwei Fragen muss ich jemand sich stellen. Das ist die einzige Frage.
Ich glaube, dass das wahr ist.
Eines meiner Lieblingsbücher ist Die Pilgerreise, eine Allegorie auf den christlichen Wandel und der Charakter darin heißt sogar Christ. Und darin gibt es einen Abschnitt, ich glaube, dazu wurde sogar ein Zeichentrickfilm gemacht, der ist richtig gut und man kann es umsonst bei YouTube ansehen. Im Buch gibt es ein Kapitel, wo er über den Jahrmarkt der Eitelkeit läuft. Der Jahrmarkt der Eitelkeit steht symbolisch für die Fanfaren ringsherum, all die Attraktionen. Jeder hat seinen Spaß und versucht einem all diese Güter zu verkaufen. Kauf von mir dies, kauf von mir das. Und Christ wandert mit seinem Gefährten treu hindurch. Sie durchqueren den Jahrmarkt der Eitelkeiten und lehnen ab. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das auch nicht. Sie wurden vom Evangelisten gewarnt, dass das, was sie da vor sich hätten, richtig schwierig werden würde. Kurz gesagt, weil sie ablehnten und Nein sagten, wurden sie gefangen genommen und eingesperrt. Sie wurden gemartert. Und treu stirbt, deswegen heißt er auch treu. Schließlich kann Christ fliehen und beendet seine Pilgerreise an der himmlischen Stadt, also im Himmel. Aber wisst ihr, sie wollten lieber ihr Leben verlieren und sterben und gemartert werden, damit ihr Schicksal für ewig besiegeln, als all diese Ablenkungen der Welt zu haben, die von ihnen Besitz ergreifen würden. Und darüber würden sie ja ihre Seele, die Ewigkeit, verlieren, stimmt's? Ich glaube, dass das auch heute unsere Einstellung sein sollte. Manche mögen denken, oh, das ist extrem, man kann keine Videospiele spielen, ich kann nicht mal Wii Sports spielen. Nun, das ist etwas zwischen euch und Gott. Ihr müsst darum beten und den Herrn fragen. Vielleicht überzeugt er euch davon oder auch nicht. Das gehört zwischen euch und Gott. Doch ich würde sagen, so wie du, Robert, gesagt hast, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem dem Herrn dienen. Meiner Meinung nach ist es die Sache wert, mit dem Herrn zu wandeln und ihn darum zu bitten: Erforsche mein Herz, Herr. Zeige mir, wo ich etwas aufgeben muss. Zeige es mir. Denn Gott ist kein Gott oder Vater, der einfach da sitzt und sagt: Nun, heute nehme ich ihn mal das weg und dann müssen sie einfach leiden. Er sitzt da und sagt: Als liebender Vater möchte ich dir helfen zu wachsen. Ich helfe dir dabei, mehr wie ich zu werden, in der Vollkommenheit, Liebe, Freundlichkeit und Sanftmut zu wachsen. Aber um das tun zu können, muss ich diese Sache von dir wegnehmen. Denn das verletzt dich, es fügt dir Schaden zu, jetzt kannst du es nicht sehen. Es wird dir schwerfallen, weil du daran hängst. Aber wenn ich dir das wegnehme und du es mir erlaubst, weil er sich uns ja nie aufzwingt, dann wirst du ein besseres, glücklicheres Leben führen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich denke, dass er versucht, uns das zu sagen.
Und was müssen wir auf dieser Welt am Ende schon groß aufgeben? Wir können uns gar nicht vorstellen, um wie viel besser das sein wird, was wir empfangen werden. Um wie viel mehr wir im Himmel empfangen werden.
Es wird alles mehr als wert gewesen sein.
Das wird es.
Nur um eines klarzustellen, bevor jemand eine falsche Vorstellung von dem bekommt, was ich sagte. Ich sagte, das sei vielleicht der langweilige Weg und das der attraktivere Weg. Aber glaubt mir, wenn man diesen schmalen und geraden Weg einschlägt, ist er nicht langweilig. Das wollte ich nur klarstellen. Diesen Weg zu bereisen ist unfassbar, sobald man dem Herrn sein Herz gegeben hat.
Junge Leute sprechen das auch immer an. Ach, diese Bücher oder diese bestimmte Aktivität oder dieses Videospiel oder was sonst. Das ist ja so aufregend und spannend. Ich sehe dieses Aufregende und Spannende in der Bibel nicht. Aber sobald man wirklich von der Liebe zu Gott ergriffen wurde und diese Dinge liest, werden diese Seiten irgendwie lebendig.
Oh ja.
Und man sieht es überall. Und erst diese Aussicht, so wie du sagtest, Malu, der Himmel ist einfach diese großartige Sache. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie gut das sein wird.
Ja.
Ich denke, je enger meine Verbindung zu Jesus wird, desto spannender wird mein Leben auch. Es braucht einfach diese Umstellung meines Geschmacks. Wenn man ungesund isst, dann verlangt es einen danach, dann möchte man das. Und wenn man das dann wirklich ändert und anfängt, Speisen und Dinge zu essen, die dem Körper gut tun, je mehr man das macht und einmal zurückgeht und versucht, dieses ungesunde Zeug zu essen, oh, das schmeckt einem nicht mehr. Lieber das wunderbare Gemüse da drüben. Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um Prioritäten neu zu setzen, was im eigenen Fokus stehen soll. Und dann werdet ihr sehen, dass Gottes Wege wahr und recht sind. Und mit ihm kann man es extrem aufregend und spannend haben.
Amen.
Wenn man sich anschaut, was diese Karotte bewirkt und wie das alles den Körper verändert, wie man dann ohne aufzuhören Übungen und Sport machen kann, ist das ein so unglaubliches Gefühl. Wie es in diesem Lied heißt, und die Dinge dieser Welt werden seltsam verschwommen. Das ist wahr. So wird es.
Stimmt.
Und am Ende werden wir die Sünde hassen. Das sollten wir alle sein, oder? Wir sollten alle an diesem Punkt kommen. Ich bin noch nicht da, dass ich jeden Teilbereich der Sünde hasse, aber an diesem Punkt sollten wir kommen.
Amen.